Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Hallo liebe Sarah, ganz einfache Frage. Wie war dein Wochenende?
Super anstrengend. Wir waren auf einer Hochzeit. Das ging voll lang. Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen. Ich habe überhaupt keinen Alkohol getrunken, aber nur der Schlafmangel und die Lautstärke machen bei mir schon Rambazamba in der Birne. Ich werde alt, glaube ich.
Ja, klar. Natürlich.
Hey Mike, früher Standard. So ein Wochenende. Und dann auch noch, habe ich auch noch Alkohol getrunken. Weil ich habe ja schon gelernt, dass ich das nicht mehr kann. Ne? Ich bin ja schon total brav. Und dann sitze ich so ab 19, 20 Uhr sitze ich irgendwo und denke so, oh, schnell Kaffee trinken, du wirst müde, du wirst jetzt richtig müde. Ja, und gestern war Muttertag. Am Sonntag, ich bin voll nett beschenkt worden mit was tollsten Basteleien meiner Kinder. War sehr schön. Habe im Bett gefrühstückt, Mike.
Boah, also Alkohol getrunken, im Bett gefrühstückt. Was ist los?
Ich habe nicht Alkohol getrunken.
Ach, nicht Alkohol getrunken, ach so.
Deswegen, das ist ja das, was ich sage, warum ich so alt werde. Ich noch nicht mal Alkohol getrunken, trotzdem Kater.
Ich habe mal verstanden, okay.
Nee, noch kein Tropfen. Noch nicht mal angestoßen. So richtig,
okay, dann muss ich mir
so richtig langweilige alte Frau, die um 19 Uhr mit Kaffee in der Ecke sitzt. Was ist los mit mir? Ja.
Du. Ich trinke auch nur Wasser irgendwie. Was ist los mit uns? Vielleicht sollte ich mal. Nee, gestern habe ich einen alkoholfreien Sekt getrunken. Boah.
Echt? Nee, das mag ich schon ganz gern.
Weil ja.
Ja, weißt du warum? Also nicht mal wegen des Geschmacks, sondern so das Feeling dabei zu sein.
Ach so. Okay, fair. Aber
da geht es mir ums Glas und dass es so prickelig aussieht und nett und so und dass ich mir nicht so vorkomme wie die Öko-Uschi.
Ja, ich war bei Öko. Manfred. Also ich war irgendwie voll, keine Ahnung, mit so einem, der schmeckt irgendwie nach Holunderblütenwaldmeister. Und ich denke so, ja, warte mal, aber dann nimmt man doch irgendwie einen ordentlichen Cremant, oder? Und also das
ja,
habe ich
ja
nicht verstanden.
Gut, aber dann hast du wieder Alkohol. Wir haben ja hier zu Hause Unmengen an alkoholfreien Alternativen.
Ja.
Die schmecken natürlich alle so ein bisschen läppsch, ne? Aber dann machst du dann so auf das Glas so eine Orangenscheibe und Strohhalm rein, nimmst auch so ein schickes Glas und dann fühle ich mich immer direkt richtig gut.
Fürs Gefühl.
So, ja, fürs Gefühl. Dann denke ich mir so, guck mal, ich gönne mir jetzt hier was. Mhm. Richtig schön. Und ich bin auch mit so einem total Genießer-Typ. Also, ich mache mir einfach selbst was vor, Mike, ganz einfach.
Du machst Dinge. Wie war denn im Moment der Woche?
Ich weiß nicht, ob es langsam langweilig wird, aber ich werde trotzdem, also einfach, weil alle Menschen so nett sind und immer wieder wegen Boogie schreiben und Fragen stellen und interessiert sind und so tolle Reaktionen kommen, will ich einfach jetzt diese Geschichte immer weiter mit allen teilen, weil es einfach irgendwie allen auch zusteht, die ganze Zeit auch so viele gute Wünsche geschickt haben. Nachdem ich ja letzte Woche erzählt hatte, dass ich ja diese Diagnosen aus dem Labor erstmal nur selbst interpretiert hatte, habe ich dann nach der letzten Aufnahme mit der Tierärztin gesprochen. Und die hat das halt letztendlich einfach bestätigt. Also wir sind jetzt so mit Boogie an einem Punkt, wo wir wissen, dass diese DM mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die tatsächliche Ursache für ihren maximal schnellen Abbau hat. Und das erklärt halt einfach auch ganz viel. Es passt gut zusammen. Beweisen kann man es jetzt so direkt nicht. Man weiß jetzt nur, dass da eben diese Erbanlage da ist und dass es halt ziemlich wahrscheinlich einfach auch jetzt der Auslöser ist, ob jetzt diese eine oder jene Problematik genau darauf oder auf Caudaequina zurückzuführen ist. Das ist halt Spekulation. Aber es passt halt einfach sehr gut alles. Und mir hat das halt wirklich, mir hilft das wirklich sehr, weil ich dadurch weniger gestresst bin, dass ich das Gefühl habe, ich müsste irgendwie noch irgendwas mehr tun. Und die Tierärztin hat halt auch gesagt, das ist halt nichts, wo man noch was tun kann. Da gibt es kein Medikament, also außer Schmerzmittel und dass wir sie weiter bewegen und so weiter. Also all die Dinge, die wir jetzt eh schon machen, die machen wir einfach weiter so. Boogie baut wirklich täglich weiter ab. Das würde mich normalerweise, also ich meine, klar stresst mich das, mir geht es damit auch schlecht und es fällt mir auch schwer zuzuschauen. Ich achte halt jetzt ganz viel darauf, wie lustig sie noch ist und wie viel Freude sie noch hat. Das ist jetzt das, worauf ich mich jetzt gerade fokussiere. Ne? Also, dass ich einfach gucke, wie ihre Stimmung ist und wie sie so dazu steht. Und höre jetzt auf mich, um das Gebrechen als solches so weiter zu groß zu kümmern, weil da werde ich jetzt, da habe ich jetzt einfach eingesehen, dass es nichts ist, was ich jetzt noch steuern kann. Ich fahre meine Linie mit den Medikamenten und so. Der Rollstuhl steht jetzt im Keller. Der ist passé. Das machen wir nicht mehr. Hat auch die Tierärztin bestätigt, dass das jetzt einfach keinen Sinn mehr macht, wenn nicht Muskulatur weiter aufgebaut werden kann, sondern eigentlich nur bestenfalls erhalten. Man sie bestenfalls noch erhalten kann und offensichtlich fällt ihr das ja jetzt in der Vorderhand echt schwer, das mit dem Rollstuhl noch zu hinzubekommen. Ja, und somit, ja, was soll ich sagen? Also, das ist Stand der Dinge und das, der Hundemoment der Woche war eigentlich vielmehr, dass mir diese Last ein bisschen von den Schultern gefallen ist, zu denken, ich müsste jetzt irgendwie noch dieses eine Medikament finden oder diese eine Therapie finden, das ist jetzt gegessen und ich entspanne mich jetzt und genieße jetzt einfach die Zeit mit ihr.
Was auch, glaube ich, genau die richtige Entscheidung ist, weil man, und das finde ich einfach auch toll, dass man auch dann irgendwann den Mut hat zu sagen, das ist jetzt so und ich muss mich damit auseinandersetzen und da muss ich dann einfach meine Bedürfnisse zurückstellen und im Zweifel jetzt eben auch den Rollstuhl zurückstellen und dann eben einfach auch wirklich, klingt zu lapidar, aber wirklich im Moment zu genießen und sich das genau anzugucken. Ist doch aber auch eine gute und gesunde Entscheidung, die, glaube ich, ja dann irgendwann jeder treffen muss und für sich entscheiden muss. Das ist bei mir ja auf andere Art und Weise ganz anders gelagert, aber auch bei mir ist es so, dass ich jetzt, jetzt ist sie dann, wird sie hoffentlich im August 18 einfach auch, wo man jetzt auch merkt, dass sie wirklich immer deutlich weniger hört, wo sie einfach auch, ich hatte das ja schon mal erzählt, so ein bisschen wie die alte kauzige Frau ist, auf die auf der Straße Leute zusammenscheißt.
Das ist so ein schönes Bild.
Und das ist wirklich auch so. Und natürlich schützt sie jetzt vor sie selber. Ich habe das ja auch schon erzählt, sie schleicht sich dann so weg und man merkt gar nicht, dass sie weg ist. Und dann plötzlich hörst du es dann irgendwie auf dieser kleinen Straße, da fährt kaum ein Auto. Ne? Aber manchmal denke ich dann so, verdammt nochmal, jetzt ist sie immer noch schnell genug und geschickt genug und bellt irgendwelche Leute an. Mhm. So, ne? Also nicht Leute, nee, gar nicht, das sind gar nicht Leute, sondern es ist eher irgendwas, was ihr dann unheimlich komisch vorkommt. Das bellt sie an. Also sie wird so ein bisschen senil, glaube ich.
Aber ich finde das so toll, dass sie noch, die hat ja noch das ganze Feuer, ne? Die rennt ja, ja. Noch, die ist ja körperlich noch so gut dran, dass sie das auch kann. Und dann hat die ja auch eine Meinung zu Sachen. Und das finde ich, das ist ja, ja, aber das finde ich total super. Ist doch großartig. Und solange sie das hat und dann auch nicht nur, dass sie eine Meinung hat, sondern ihr das auch super wichtig ist, die zu äußern, solange sie noch diesen Willen und diese Stärke hat, ist wie toll, wie wunderbar.
Das ist ganz toll und auch so, dass sie halt einfach auch weiß, sie kann morgens nicht mehr so lange einhalten. Steht sie hechelnd neben dem Bett, das ist immer das Zeichen.
Ja, das ist die Klingel.
So nach dem Motto, ne?
So, ne? Bitte öffnen. Und
ja, aber das alleine, guck mal, das ist ja schon irgendwie noch super, dass sie das einfach komplett checkt und dass sie dann einfach auch sagt, so, senile Bettflucht, ich muss aber auch jetzt mal trinken raus, Pipi, und mach mal die Tür auf, kannst du die Uhr nachstellen, das ist dann spätestens um 7 der Fall.
Und, Blase wird schwach sozusagen. Ne?
Ja, ja, naja, klar. Also das gehört da eben alles dazu. Mhm. Also, aber auch da ist es so, dass ich einfach auch jetzt die ein oder andere Warze, die sie dann auch mal wieder sich aufknabbert oder so und die Pelle dann wieder heile macht und so, da denkst du dir dann auch, du lässt die jetzt nicht nochmal rausschneiden und das noch rausschneiden und das
genau.
Noch. Das machst du dann einfach auch nicht mehr und hat dann auch was mit Würde zu tun.
Ja, und jede Narkose ist auch einfach eine enorme Belastung. Ne? Also wenn da jetzt keine Schmerzen sind oder da nichts irgendwie schlummert, was Schaden anrichtet, mein Gott, ist ja nur eine Warze. Ne?
Ist es genauso. Und dann musst du eben abwägen. Ja,
ja, würde ich auch nicht machen.
Ja, ja. Wie schön.
Ja, die die Buja hat ja jetzt eine Inkontinenz auch inzwischenzeitlich, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, auch die Blase, also sie tröpfelt quasi, ne? Also sie, die macht nicht unkontrolliert plötzlich Pipi ins Haus, das nicht, aber sie tröpfelt halt, ne? Also man merkt, wenn die Blase voll ist, dann kann die das nicht mehr richtig halten. Das ist jetzt recht neu, das mit dem Stuhl ist ja schon lange. Da hatte ich auch echt überlegt, mache ich das jetzt mit diesen Windeln? Und das ist halt sowas, es ist total komisch, ne? Also ich meine, ich hatte mal eine Hündin, da habe ich das mit den Windeln gemacht und da fand ich, das war für sie so, das war der so egal, ne? Und bei der Boogie ist das so, dass ich das Gefühl habe, dass sie das so wirklich scheiße findet. Und das hat sowas Würdeloses, wenn ich das mache. Und deswegen renne ich jetzt einfach ewig mit so einem Tuch rum und mach's halt weg. Und sehe zu, dass ich die halt einfach ganz, ganz häufig rausbringe, damit die Blase erst gar nicht so eine Fülle hat, ne? Und aber das sind so diese Dinge, ne, wo man am Ende so Entscheidungen trifft, so, muss da jetzt noch eine Windel drauf? Muss ich das dem Tier jetzt antun? Das ist für sie halt, es gibt ja total viele Hunde, die bei Windeln, das juckt die nicht. Aber jetzt, auch jetzt so eine Spanier, als wenn ich meine, ich kenne Spanier jetzt auch. Das ist ja auch so eine total stolze Hündin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man zieht da eine Windel an, die wird ja doch einen Vogel zeigen, würde ich sagen, das kannst du jetzt schön vergessen.
Sie reißt sie in Stücke, das sage ich.
Genau, das wird die Bui, macht die Bui halt auch. Und nicht nur das, sondern wenn ich die mit einer Windel vor mir stehen sehe, das ist so, nee, nein, stopp. Das ist genau wie ein Mäntelchen. Da ist Schluss.
Absolut. Ich fühle dich.
Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, klar.
Ja, das ist irgendwie. Gibt ja so Hunde, die sind dann so Typen, das ja, verkraftet man schwer, ne? Das
sind definitiv keine Windeltypen.
Nee,
stimmt, ja.
Genau.
Ja. Ja, mein Hundemoment der Woche war auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen das Sprungbrett für diese Folge. Wie soll ich damit anfangen? Ich glaube, ich komme gleich oder relativ schnell zum Punkt, aber es gab eine bei Insta eine Message von Julia und das hat mir wieder gezeigt, dass wir natürlich öffentlich sind. Wer hätte das geglaubt?
Hallo.
Dass uns Menschen zuhören. Hat mir aber auch wieder gezeigt, wie der Sound im Netz ist. Und der Sound im Netz ist teilweise so, dass man recht schnell Dinge schreibt und darauf will ich jetzt gar nicht so explizit eingehen. Wenn man da allerdings dann aber auch so ein bisschen oberlehrerhaft, was wir übrigens im Podcast ja nicht sein wollen, mit dem erhobenen Zeigefinger dann bedacht wird und von wem ich mir wo an welcher Stelle eine Scheibe abschneiden sollte, das finde ich dann immer schwierig, weil ich glaube, so gehen wir nicht miteinander um. Wir gehen im Podcast nicht miteinander so um und wir gehen auch definitiv nicht mit unseren Menschen da draußen so um. Und ehrlicherweise sollte das umgekehrt auch der Fall sein. Und deshalb schmetter ich den Ball jetzt klassisch zurück und einfach mal drüber nachdenken, was man da so einfach absorbiert in den Orbit hinein. Der Kern aber war, dass so ein bisschen Ruhe gekommen ist, glaube ich, dass Mike derjenige ist, der mit gefährlichem Halbwissen seine Hunde von der Leine lässt, egal wo er geht und steht. Und sich über Menschen mokiert, die ihre Hunde in Baumkronen setzen. Das wäre jetzt typisch die Bild-Zeitungsschlagzeile gewesen. Und der würde ich gerne einfach etwas entgegensetzen, insofern, als dass wir den Podcast jetzt, glaube ich, schon ein paar Jahre machen. Ich glaube, was wir sagen können, ist wahrscheinlich schon, dass wir hoffentlich, soweit es irgendwie geht, pfleglich mit unseren Hunden umgehen. Dass wir versuchen, immer auch wieder hier in diesem Podcast zu sagen, dass das Thema Hund auch Verantwortung bedeutet. Und wir sagen aber auch, dass wir Menschen sind, die manchmal failen, wie alle anderen auch. Und dass es das ist, was uns wahrscheinlich auch ausmacht. Und vielleicht ist es auch ein kleines Geheimnis des Podcasts, dass Menschen da draußen zuhören und sagen, ja, okay, guck mal, das passiert denen auch, Gott sei Dank. Und natürlich ist das so. Warum sollte es anders sein? Ne, explizit in einem Fall. Ach so, vielleicht eins noch vorab. Ja, ich besitze Leinen. Ja, ich nutze sie. Ja, manchmal werden sie sogar sehr kurz gemacht, diese Leinen. Ja, es ist so, dass meine Hunde Sitzplatz und auch Freiablage können, dank einer sehr, 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 sehr guten Hundetrainerin, die ich nur empfehlen kann an dieser Stelle. Und noch so andere Dinge. Manchmal ist es aber auch so, Teil der Wahrheit, das sind Gebieten, kennt ihr vielleicht auch, wo Hunde von der Leine ab sind, also in der Regel, dass man seine Hunde da auch von der Leine ablässt und nicht immer so konzentriert ist, wenn ein Hund an der Leine um die Ecke biegt und dann manchmal auch Hundebegegnungen unfreiwilligerweise stattfinden. Auch das ist Teil der Wahrheit, die jeder Hundebesitzer kennt, egal wie pfleglich er umgeht mit seinem Hund. Und so war das übrigens auch genau die Szene, die ich in der letzten Folge beschrieben habe, in Saarbrücken an der Saar, und was dazu geführt hat, dass die ältere Dame ihren Hund in die Baumkrone gesetzt hat. Und es ist nicht so, dass ich mich darüber lustig mache, sondern es ist so, dass ich natürlich erschrocken darüber bin, dass jemand überhaupt erstmal auf die Idee kommen muss, einen Hund in die Baumkrone zu setzen. Und die Frage, die wir uns jetzt in dieser Folge nochmal stellen wollen, ist, wie kann man denn eigentlich vermeiden, dass das überhaupt generell passiert? Weil das fängt ja nicht bei der Baumkrone an, das Problem. Oder damit, dass Hunde aufeinandertreffen, sondern es beginnt ja weit vorher. Was passiert denn überhaupt? Wie stelle ich denn meinen Hund ein? Und auch mich ein, dass es Hundebegegnungen geben kann. Denn sie werden unvermeidbar sein. So viel kann man, glaube ich, sagen. Es wird immer mal Momente geben, Hundemomente, gut und schön, wo Hunde aufeinandertreffen. Wir haben einfach sehr viele davon und dementsprechend ist es, glaube ich, einfach auch vorprogrammiert. Und die Frage aber ist da, wie können wir prophylaktisch dahin arbeiten, dass eben auch dann in Situationen, wo es vielleicht unerwartet ist, nichts passiert oder wenig passiert oder man die Situation gut im Griff hat, ohne dass man an seinem Hund rumzerrt, ihn auf den Rücken schmeißt, sich gleich noch auf ihn schmeißt oder in Baumkronen setzt. Also wir haben das ja in diesem Podcast so oft beschrieben, was alles passieren kann. Ich glaube, diese Szene haben wir beide irgendwie auch noch irgendwie im Kopf, dass es Menschen gibt, die sich einfach dann auch draufwerfen auf ihren Hund. Und
ja,
ihn
schon gesehen, tatsächlich, ja.
Ja, ich auch. Also vielleicht einfach mal das richtige Ende aufzuknüpfen. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee für diese Folge. Was meinst du?
Ja, absolut. Und ich finde auch, dass gerade wenn das jetzt noch eben falsch oder nicht wirklich verstanden worden ist, was gemeint war mit der letzten Folge, dann müssen wir das auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Und ja, vor allem halt eben nochmal darauf zurückkommen, dass diese Situation, dass man selbst unsicher ist und möglicherweise der unsichere Hund und der unsichere Mensch, das potenziert sich ja dann. Und diese Unsicherheiten, dass sie da sind, das möchte ich auch noch mal festhalten. Das ist total okay, legitim, in Ordnung und in aller Regel auch berechtigt. Und auch kommt auch nicht aus heiterem Himmel, sondern ist ja in aller Regel auch wirklich die Konsequenz aus irgendeiner Erfahrung, die der ganzen Sache vorangeht. Von daher, dafür habe ich absolut 100% Verständnis und kenne das ja selber auch aus meiner eigenen täglichen Realität mit meinem eigenen Hund. Von daher, Unsicherheiten gehören irgendwie auch zur Hundehaltung dazu inzwischen. Gerade weil wir ja auf so engem Raum auch miteinander leben, können wir halt ganz viel gar nicht vermeiden. Und selbst wenn man sagt, man geht jetzt irgendwo hin, wo jetzt nicht allzu viel los ist, können immer wieder Sachen passieren, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Und auch wenn ich jetzt nochmal konkret auf diese Situation mit der Dame und dem Pudel umgehe, dann würde ich mir für diese Frau total wünschen, dass sie einfach eine Strategie an die Hand bekäme, von vielleicht durch Unterstützung oder eben auch sich die selber entwickelt, ist ja eigentlich egal, mit der sie eine solche Situation für sich und den Hund so kontrollieren kann, dass sie nicht so dramatisch abläuft, weil das ist ja der pure Stress für diese Frau.
Total.
Und das ist das, worum es eigentlich gehen sollte in der letzten Folge. Und ich glaube, das ist nicht richtig rübergekommen. Deswegen greifen wir das jetzt einfach nochmal auf. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass in jeder Hundeschule in Deutschland, ob dein Hund unsicher ist oder nicht, ob dein Hund ein stabiler Hund ist oder nicht, ob du diese Probleme kennst oder nicht, sollte in jeder Hundeschule in Deutschland jedem Menschen mit Hund beigebracht werden, wie man einen anderen Hund ablockt. Wie man den eigenen Hund zurückhält, wie man, also all diese Situation zu kontrollieren von beiden Seiten, weil der Welpe der junge Hund, der heute in meiner Hundeschule ist und total entspannt und cool und alles super ist, der kann aber in 2 Jahren unsicherer Hund sein, weil das durch so viele Faktoren bestimmt ist. Und da würde ich mir wünschen, dass meine Kunden, wenn sie dann in den nächsten 10 Jahren durch ihr Hundehalterleben mit ihrem Hund gehen, dieses Instrument an der Hand haben, zu sagen, ich kann andere Hunde abwehren. Ich kann so eine Situation kontrollieren, so gut es eben geht. Es gibt Situationen, da geht das dann nicht mehr. Das weiß ich auch und das weiß am allerbesten jeder Tierarzt, der nachher die Hunde wieder zusammenflickt. Das klappt nicht immer. Aber jetzt am Beispiel der Dame mit dem Pudel, das wäre eine Situation gewesen, die hätte anders laufen können. Weil sie traf ja in diesem Fall auf deine 4 Hunde, die ja allesamt...
Das waren damals zwei
Hunde, Entschuldigung. Ja stimmt, das war ja in Saarbrücken. Wer war das denn überhaupt?
Ajo. Das war 1992.
Oh Gott, ja, dann waren das ja keine Hunde, die ich kenne. Ich gehe aber davon aus, dass diese Hunde bereits gelernt hatten, wie eine ausgestreckte Hand sie wegschickt von irgendwo. Ich kenne dich ja.
Durchaus, ja.
Sicherlich
kannten
die das.
Die gingen auch sehr langsam hin. Also es waren Neufundländer und die sind nicht dafür bekannt, rasend auf jemanden zuzuspringen.
Genau, ja. Und die kennen bestimmt auch das Wort ab oder diese Handbewegung. Mhm. Und möglicherweise hätte man diese Situation besser managen können, wenn zum Beispiel jetzt die Dame ihren Pudel einfach hinter oder vor sich genommen hätte, zwischen ihre Beine, wie auch immer, und dann, also ihm den geschützten Raum angeboten hätte und dann einfach sich groß gemacht hätte und mit klarer Ansage deine Hunde weggeschickt hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Hunde einfach gesagt hätten, alles klar, okay, ciao, und einfach weitergezogen wären. Das wäre viel unaufgeregter gewesen für sie. Und vor allem hätte ihr Hund gesehen, die regelt das. Die übernimmt das hier für mich. Ich muss gar nicht hysterisch werden oder ich brauche mich gar nicht selbst kümmern um meinen Schutz. Mhm. Wenn aber der kleine Pudel in dieser Situation totalen Stress hat und spürt, und das ist ja das, was wir auch wirklich wissen, das spüren die ja, der spürt und riecht das Frauchen auch, das Adrenalin total eskaliert und sie super gestresst ist und jetzt nimmt sie ihn noch hoch und bringt ihn damit zum einen in eine Situation, in der er ja überhaupt gar nicht mehr selbstbestimmt ist, weil er wird ja hochgehalten. Also das heißt, hier kann er ja auch nicht mehr fliehen oder irgendwas, da ist vorbei für ihn. Er kann selber auch gar nicht mehr kommunizieren von da oben runter. Und zum anderen bestätigt das ja die ganze Angst und Panik. Ne? Also es ist offensichtlich eine so schlimme Situation, dass man ihn hoch und rausnimmt. Ja. Also und das ist halt nicht förderlich, um diese Problematik langfristig irgendwie, ich sag mal, ein bisschen besser zu managen. Und das Ziel ist überhaupt nicht, dass der Pudel irgendwann sagt, oh cool, da kommen 2 riesengroße Neufundländer und mit denen gehe ich jetzt mal ein bisschen spielen oder kuscheln. Das ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist nur, in so einer Situation, ich sag mal, nicht komplett in eine Angst oder Panik verfallen zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich fühle mich total unwohl. Ich will überhaupt nichts mit diesen Hunden zu tun haben. Ich stelle mich jetzt hinter Frauchen und die schützt mich. Die macht, dass diese anderen Hunde mich in Ruhe lassen. Und das ist jetzt klingt total einfach. Es kann sein, dass die Frau selber Angst vor großen Hunden hat. Es kann sein, dass weiß Gott was. Ne? Ich kenne diese Person überhaupt nicht, aber es gibt super viele Möglichkeiten, warum das auch für sie schwierig ist. Und das ist deswegen ein Prozess, der halt einfach bearbeitet werden sollte mit Zeit, mit Ruhe, mit Geduld und mit viel Verständnis. Und da hilft einfach eine Gruppe, eine Hundeschulgruppe total. Deswegen empfehle ich auch immer wieder, mit unsicheren Hunden und Menschen kein Einzeltraining zu machen. Das ist zwar etwas, was natürlich sehr beliebt ist in so Situationen, weil man hat dann ein Face-to-Face von 60 Minuten, aber was dir halt fehlt, ist das tatsächliche Managen und Üben in einer solchen Situation. Und wenn ich mit meinem Kunden in einer Einzelstunde in den Park gehe und darauf warte, dass die Situation passiert, wie ich sie gerne hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht bestenfalls in der Stunde 1-2 Mal auftaucht und wir dann höchstens 1-2 Wiederholungen hatten, total hoch. Und das finde ich voll schade. Und deswegen wäre sehr gut, man würde, wenn man eine solche Problematik hat, in einen geschützten Raum gehen, nämlich in eine Hundeschulgruppe. Und diese Hundeschulgruppe sollte aber nicht im geschützten Raum sein, die sollte draußen unterwegs sein. Und in einer, man stellt quasi das Reale oder versucht das Reale herzustellen und rauszugehen in Parks und in, an Felder und wo man so unterwegs ist. Und man versucht dort an diesen Stellen diesen Menschen so viel Raum wie möglich zu lassen, damit sie in Ruhe an ihren Themen arbeiten können. Und da geht es dann nicht um Sitz, Platz, Fuß, Freiablage. Für diese Menschen geht es darum, souverän und ruhig das Miteinander mit anderen Hunden zu üben. Und Miteinander heißt nicht schnuppern, Popo riechen und spielen, sondern Miteinander heißt einfach nur zu üben. Ich bringe meinem Hund jetzt bei, dass ich für ihn eine schützende Person, eine führende und schützende Person bin, an der kann man sich anlehnen, zu der kann man hinkommen, die passt gut auf. Und ich übe anhand der ganzen Probanden, die ja da sind, diese ganzen anderen Hunde, die übe ich jetzt mal alle wegzuschicken. Und da haben ja alle was von, weil es ist total wichtig, dass jeder Hund lernt, dass er nicht überall unkontrolliert hin kann. Das sollen die gar nicht denken. Keiner von denen, ganz egal wie lieb und nett die sind, das ist ein Unding, zu denken, ich habe einen total netten Hund, der kann jetzt überall reinknallen. Und deswegen ist das wichtig in der Hundeschule auch, dass die ganzen netten, lieben, jungen Hunde lernen, ich renne irgendwo hinweg, werde halt vielleicht auch einfach weggeschickt und dann gehe ich. Und dann werde ich da auch nicht, also der Klassiker ist ja dieser, das ist ja unser ganzes Problem von uns allen, von jedem von uns, ist das Problem ja, dass dein Hund einen Furz drauf gibt, was du sagst. Ja. Der knallt einfach irgendwo hin und hat entschieden, er möchte jetzt Kontakt zu diesem anderen Hund machen und arbeitet sich da dran. Und ich habe ja schon diese Situation geschildert, wo ich auf irgendwelchen Feldern unterwegs bin und dann irgendwo 400-500 Meter weiter ein schreiender Mensch steht und ein Hund zu mir gerannt kommt und ich den wirklich kaum davon abbringen kann, in meinen Rudel reinzurennen. Und der ist einfach total beharrlich, dieser Hund. Der hat das gar nicht gelernt, dass ihm das gar nicht zusteht. Und da kann der ja gar nichts für. Das ist etwas, das muss man ihm ja beibringen. Das würdest du deinem Kind ja auch beibringen, dass es nicht einfach zu irgendwelchen anderen Leuten gehen kann und den an den Po fassen kann oder so. Das machen wir halt einfach nicht. Ne, das kannst du nicht machen und das hast du ein, zweimal gemacht. Da habe ich dir erklärt, das geht nicht und damit gut. Und so müssen wir das mit unseren Hunden auch machen. Deswegen ist das in einer Hundeschulsituation für alle bereichernd, das zu üben, dass Hunde zu einem anderen hingehen und weggeschickt werden und dass man nicht immer Kontakt macht und schon gar nicht an der Leine und blablabla. Und all diese Dinge werden da geübt und du hast einen geschützten Raum insofern, als dass da keiner über dich wertet, urteilt oder doof guckt. Und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Du fühlst dich ja auch sicher dadurch, dass du ja betreut und begleitet wirst von vielen Menschen, die alle Hand in Hand arbeiten. Da ist keiner, der über dich urteilt oder dich anpöbelt oder anmotzt oder so. Und das ist das, was ich dieser Frau gewünscht hätte, weil sie hätte dann in dieser Situation viel souveräner reagieren können. Das wäre für sie, den Hund und auch deine Hunde, die ja auch wahrscheinlich die Welt nicht verstanden haben, für alle besser gewesen. Weil für deine Hunde wäre es kein Ding gewesen, weggeschickt zu werden. Aber dass man einen Hund in die Höhe hält, das macht ihn in aller Regel sogar noch interessanter. Das kann also sogar sein, genau, dass die Hunde, die da jetzt hingekommen sind, die, wenn du die abgeschickt hättest, hätten sie das vielleicht angenommen. Aber jetzt nimmst du den Hund hoch und vielleicht wirst du mit der Stimme auch höher und nervös und jetzt wird das ganze Ding erst ein Ding. Und es gibt viele Videos, die im Internet kursieren. Ich habe zuletzt erst eins gesehen, es ist schade, dass ich das nicht gespeichert habe, sonst könnte ich es dir zeigen. Da sieht man genau eine solche Situation, da ist ein Hund, der greift einfach einen anderen oder der kommt in einer sehr angriffslustigen Haltung zu einem Menschen mit einem anderen Hund, der auch nicht klein ist, sondern mittelgroß. Und dieser Mensch mit dem mittelgroßen Hund fängt an, den Hund halt hochzunehmen, der auf Brusthöhe und immer wieder sich so wegzudrehen, also den Hund quasi wegzuhalten. Und es entsteht eine Jagdsituation. Also wenn du das beobachtest, das wurde anders bewertet, denn in den Kommentaren haben alle gesagt, boah, der ist mega aggressiv und der will hier den anderen Hund töten. Nee, die Idee hatte der noch gar nicht. Die ist aber entstanden, als man dem immer wieder die Beute weggenommen hat und ein Reiß- und Zerrspiel mit dem angefangen hat. Und der versucht, die halt zu kriegen. Das ist wie ein, kriege ich den oder kriege ich den nicht, Ding. Und jetzt ist erst ein Ding passiert. Und das ist total eskaliert am Ende, ne? Da wurde in den hochgehaltenen Hund von allen Seiten reingebissen. Es kamen noch mehr Hunde dazu. Es war Wahnsinn, was da passiert ist. Es war eine totale Eskalation. Und da wäre besser gewesen, man hätte das einfach abgeblockt, abgewehrt. Man hätte frühzeitig diesen rankommenden Hund, so gut es geht, eben von dem eigenen Hund ferngehalten. Warum auch immer. Das ist nicht Thema, warum du das tust. Das steht dir in jedem Fall zu. Es kann 100 Millionen Gründe haben. Ist voll okay. Aber nicht den Hund hochnehmen und wegziehen. Oder so Spielchen machen. Da muss man echt aufpassen, weil das kann erst Dinge auslösen.
Absolut bei dir. Ich würde mich gerne nochmal auf die andere Seite begeben, weil ich glaube, auch das haben wir anklingen lassen, aber ich würde es gerne nochmal, auch übrigens aus Erfahrung, langer Erfahrung, gerne nochmal hier so ein bisschen in Stein meißeln. Es beginnt ja nicht nur bei unserem Hunden. Es beginnt bei uns. Und es beginnt bei uns erstmal zu überprüfen, fühle ich mich denn auch gewachsen in jeder Situation, mit meinem Hund artgerecht auch umzugehen. Und ich finde, hier ist schon so ein bisschen die Schnittmenge auch zum Artgerechten mit dazu. Es ist natürlich nicht artgerecht, den Hund hochzuheben und ihn dadurch in eine noch blödere Situation zu bringen. Sondern das bedeutet ja eigentlich nur, dass wir erstmal unsicher sind. Das bedeutet, dass wir die Schuld, wenn man will, auch ein Stück weit bei uns suchen müssen. Und ich habe das jetzt so oft gerade in der letzten Zeit wieder gehabt, wo ich gemerkt habe und festgestellt habe, dass es auch in meinem ganz engen Umfeld Menschen gibt, die so unsicher sind oder vielleicht momentan auch so gestresst sind und überfordert sind, dass sie vielleicht in einer anderen Situation oder mit etwas Abstand oder mal, wenn sie einmal auf die Seite treten, überlegen würden zumindest, ob es eine kluge Entscheidung ist, sich einen Hund anzuschaffen. Manchmal erinnere ich mich so ein bisschen auch an das, was gute Freunde mir immer mal wieder sagen, alles hat seine Zeit. Das klingt so lapidar, aber das ist tatsächlich auch so. Bedeutet ja nicht grundsätzlich, dass Menschen nicht in der Lage wären, einen Hund zu führen, sondern es gibt manchmal auch Situationen, wo es vielleicht auch gar nicht so clever ist, das zu tun. Vielleicht einfach ein bisschen zu warten. Manchmal ist die Situation einfach auch nicht cool. Und auch wenn bei mir, und jetzt könnte man ja mal ganz theoretisch werden, die Sehnsucht da ist, unbedingt einen eigenen Hund haben zu wollen, für alles oder nahezu alles brauchen wir doch erstmal Voraussetzungen. Also kaufe ich ein Haus, brauche ich A, das Haus, das Richtige und auch den finanziellen Rahmen dafür. Wenn ich Vater oder Mutter werden will, brauche ich auch einen gewissen Rahmen dafür, am besten hoffentlich, um so einem Kind auch eine gute Zukunft geben zu können. Jetzt könnte ich das weiterführen. Und aber beim Thema Hund oder überhaupt Haustier setzt manchmal die Vernunft aus. Und das finde ich so super schade, weil ich denke, damit bringen wir ja nicht nur das Tier in eine blöde Situation, wenn es dumpf läuft, sondern auch noch uns selbst. Und warum sollte ich das tun? Also ich mache doch erst so gravierende Entscheidungen, treffe ich doch erst dann, wenn ich mir ganz sicher bin, in der Regel. Bei vielen Dingen oder bei den meisten ist es so. Und so ein Hund wird halt dann im besten Falle auch mal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Jahre oder älter. Das heißt, das ist ja keine Entscheidung, die wir jetzt einfach mal so treffen und sagen, ach, in 3 Wochen gefällt mir das einfach nicht mehr, dann werde ich das mal ganz schnell wieder los. So. Wie ein Kleidungsstück, das ich dann umtausche und online wieder zurückschicke. Und da denke ich mir manchmal, okay, wer sagt's den Menschen da draußen immer mal wieder? Und vielleicht einfach nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, bin ich sicher genug, bin ich der Situation gewachsen, bin ich der Situation körperlich gewachsen? Ich habe in meinem Umfeld, in meinem Familienumfeld Menschen, die sind körperlich dem Hund überhaupt nicht mehr gewachsen, schaffen sich aber trotzdem einen an. Und ich bin derjenige, der wahrscheinlich jetzt auch demnächst wieder vor der Situation steht, dazu etwas sagen zu müssen. Einfach auch aus Selbstschutz übrigens oder auch aus selbst auch aus Schutz unserer Tochter gegenüber, weil man einfach feststellt, wenn Menschen, kommen wir ja auch das nächste Mal zu in der nächsten Episode, nämlich nochmal das Thema Kind und Hund nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, spätestens da an der Stelle wird es dann halt einfach manchmal wirklich gefährlich. Und das ist was ich nie richtig verstanden habe und was ich wahrscheinlich auch nie richtig verstehen werde, dass wir bei so vielen Entscheidungen uns vorher Gedanken machen, uns einen Plan zurechtlegen, gar Aber bei sowas Emotionalen wie einem Hund, einer Katze, übrigens auch bei Pferden, stelle ich das wieder in meinem Umfeld fest, da gibt es kein Halten mehr. Da wird das dann einfach gemacht. Und egal wie, fast zu jedem Preis. Da habe ich große Bedenken. Und da finde ich es auch ein Stück weit traurig, dass man da nicht vielleicht irgendwo an einem gewissen Punkt sagt, warte mal, ich setze mich nochmal in die Sonne, ich denke nochmal drüber nach, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?
Ja, ich weiß komplett, was du meinst, und ich gebe dir in sehr, sehr, sehr vielen Fällen auch absolut recht damit, dass das oft hätte vorher schon nochmal überdenkt werden können oder überdacht werden können. Das war jetzt ein. Und also ich hab häufig das Gefühl schon gehabt, dass das vielleicht nicht pfiffig war, und dann hat sich das nachher auch so rausgestellt und dann ist ein Hund wieder zurückgegeben oder ins Tierheim oder dann entsteht Chaos oder wie auch immer. Es passiert ganz viel, dass man tatsächlich einfach sich keine Gedanken dazu gemacht hat, keinen Plan hatte. Das ist natürlich sträflich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du ebenfalls gesagt, dass da so diese totale Emotionalität und Sehnsucht ist, die oft überlagert. Man ist manchmal halt nicht vernünftig, ne? Und macht manchmal Sachen, die hohes Risiko mitbringen, und dann geht's dann aber irgendwie doch gut oder so. Und ich kenne aber auch ganz, ganz viele Fälle, wo man auch gar nicht planen konnte. Also, wie du eben meintest, es gibt ja, die Hunde werden ja teilweise 15. Und in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, war auch alles perfekt und gut und absehbar und bla bla bla. Aber das Leben spielt halt dir manchmal auch einen Streich. Und dann kommt doch alles anders. Und dann hast du plötzlich einen High-Energy-Hund, der ist 3 Jahre alt, und du hast eine Krankheit, die dich runterzieht und dir die Kraft nimmt, den Hund zu führen. Und das war nicht planbar. Oder der Hund entwickelt sich anders, als zu erwarten war, weil du vielleicht auch gar nicht so viel falsch gemacht hast, sondern du hast einfach jetzt ein Unikat vor dir stehen, was sich einfach anders entwickelt und Dinge mitbringt, die nicht abzusehen waren, weil auch bei Hunden Genetik uns ein Schnippchen schlagen kann. Mhm. Und du hast Hunde, die kommen aus einem Wurf mit 8 Geschwistern, 7 Geschwister, sind alles wunderbar, alles toll, alles spitze, und ein Hund flippt völlig durch und hat und bringt diverse Problematiken auf, die auch nicht ausgelöst wurden von dem Menschen und wo auch keiner was falsch gemacht hat, sondern es ist einfach so passiert, und dann stehst du da mit dem Problem und hast eigentlich gar nichts falsch gemacht und musst jetzt gucken, wie du klarkommst. Mhm. Und da wir das halt nie vorher wissen, ist das ja so wichtig, dass man auch von außen einfach erstmal die Frage stellt, was ist da passiert, was ist da los, wie kam's, ne? Was ist da, was ist da passiert? Auf der anderen Seite bin ich halt immer total zuversichtlich, dass irgendwie die allermeisten Menschen daran wachsen. Und das ist ja das, das ist der Grund, warum ich Hundetrainerin bin, tatsächlich. Ich finde das einfach wunderschön. Und ich bin ja immer noch überzeugt, dass jeder Mensch, wenn er wirklich will, wenn er die Kraft aufbringen kann und wenn er ich glaube, dass du einen Hund aus einem Grund bekommst. Und wenn du das wirklich anpackst, und Beispiel Ronja, Beispiel Frieda, ich kann also alleine an, wenn ich in meinem eigenen Rudel gucke, da sind Hunde, die bringen Dinge mit, wo ich so denke, oh nö, und das ist aber doch gar nicht so mein Ding. Also jetzt Ronja nicht. Bei Angsthunde mag ich gerne, aber Frieda war zum Beispiel eine Hündin. Alter, die hat mich fertig gemacht, Mike. Dieser Hund, der war so schrecklich. Die war so sensibel. Die hat mich verdammt gut gelesen und gekannt, und die konnte mich manipulieren und die konnte mich so triggern. Und an keinem Hund bin ich so gewachsen wie an diesem Hund. Und kein Hund hat mich so verändert und so viel Gutes aus mir rausgeholt wie dieser Hund. Und ich bin so dankbar jetzt in der Rückschau. Aber als ich diesen Hund vor mir stehen hatte, alter Schwede. Und das ist natürlich der Optimalfall. Du bekommst einen Hund, der kitzelt Sachen in dir frei, der therapiert dich, der nimmt dich mit auf eine Reise. Und am Ende denkst du, danke, danke, dass du das mit mir gemacht hast. Das hätte ich alleine gar nicht geschafft. Das ist der Optimalfall. Du kriegst einen schwierigen Hund. Es ist schwierig, es ist stressig, es ist eine Katastrophe und du wächst daran. Anders ist das natürlich in so einem Fall, wo, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wo ein Mensch, der, da kann man gar nichts machen. Wenn du 80 bist und an einem Rollator läufst, wirst du halt mit dem total energischen Border Collie nichts mehr reißen. Da kannst du das noch so sehr wollen. Es wird eine schwierige, also man hat ja Pferde kotzen sehen, vielleicht gibt es Fälle, in denen auch diese Menschen ganz Großartiges schaffen mit den Hunden, aber ich sag mal, in aller Regel wird das halt nicht funktionieren. In aller Regel wird dieser Hund diese Menschen fix und fertig machen und die Menschen werden den Hund fix und fertig machen und der Hund wird wahrscheinlich Stereotypien entwickeln und total kaputt gehen da dran. Und deswegen müssen wir ganz genau hinschauen, immer auf den Einzelfall. Was ist das Thema? Wie ist es dazu gekommen? Was können wir noch rausholen? Oder sollte man vielleicht auch das Handtuch werfen? Und das ist ja auch etwas, was den Menschen zusteht. Zu sagen, da habe ich mich absolut überschätzt oder ich habe das nicht richtig eingeschätzt oder es ist etwas eingetreten, was nicht vorhersehbar war. Und jetzt muss ich schweren Herzens die Entscheidung treffen, dass es hier auch wieder aufhört, diese Reise. Das soll halt gut überlegt sein, natürlich, aber es gibt Fälle, die habe ich auch selbst dahingehend auch beraten, Menschen, wo ich gesagt habe, da wird der Wechsel des Halters für den Hund einen geringeren Schaden anrichten, als dass der die nächsten 15 Jahre so leben muss.
Ich denke aber auch, Entschuldigung, ich bin da auch in vielen Punkten bei dir. Ich denke aber auch, nicht unwesentlich ist, dass ich finde das Bild an einem Hund zu wachsen wunderschön, weil ich glaube einfach genau das ist auch das, was wir, wenn wir es zulassen können, auch wirklich gerne mitnehmen können, dass es eben beidseitig ist. Du bist für den Hund da und umgekehrt. Gibt es eben neue Dinge, die du lernen kannst. Setzt aber eines voraus, dass du eine gewisse Grundsicherheit hast und eine gewisse und auch ein Stück bei dem Reinen mit dir selbst bist. Ja, also wenn du nicht eine Offenheit und eine Grundsicherheit hast, wird es schwer, an etwas zu wachsen. Das setzt das dann eben voraus. Und ich glaube eben einfach aus vielen Gründen auch immer, und die übrigens auch alle legitim sind, haben wir eben einfach oftmals Menschen, die nicht so sicher sind. Dann aber auch den Mut zu haben, zu sagen, ich bin nicht sicher, ich hätte aber gerne einen Hund. Oder es ist mein Traum, mit einem Hund zusammenzuleben. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich schaffe jetzt erstmal Grundlagen. Ich schaffe Grundlagen für meine eigene Sicherheit. Ich schaffe Grundlagen auch vielleicht für mein eigenes Wissen und Verständnis, auch was Hunde und so weiter angeht. Also das heißt, das zieht ja so ein bisschen in das ab, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wir für viele Dinge eine Basis bauen, bevor wir für uns für etwas entscheiden. Und manchmal denke ich, es könnte noch ein Schnaps mehr Verantwortungsbewusstsein und ein Stück weit Grundlagenarbeit haben, bevor wir es tun, wenn es um das Thema Haustier geht. Es muss ja gar nicht unbedingt jetzt nur der Hund sein. Was auf jeden Fall so ist, und das unterschreibe ich sofort, ist, dass man dieses Gefühl, auch wachsen zu können oder Herausforderungen meistern zu können, auch in schwierigen Situationen mit Hunden umzugehen, weil sie sind eine Spezies, die schon auch einfach immer noch relativ, obwohl domestiziert, immer noch relativ nah dran sind an einem Urtier. So, ja, es ist ein Tier. Und auch die Verhaltensweisen dementsprechend sind. Es ist trotzdem einfach auch, glaube ich, eine gute Idee, diese Grundlagen zu erarbeiten. Und mir ist ganz oft in vielen Magazinen, vielen Berichten, Ratgebern, was auch immer, nicht genug kommuniziert worden, dass es gar nicht so unwesentlich ist, erstmal auch für dich okay zu sein und gut zu sein, so dass du das guten Gewissens angehen kannst, das Thema Hund. Und vielleicht braucht es die eine oder andere Folge mal wieder, um zu sensibilisieren und zu überlegen, ist es der richtige Zeitpunkt, weiß ich genug und so weiter. Aber du bist noch ein bisschen stumm. Warte mal, jetzt bist du nicht mehr.
Entschuldigung, ich hatte. ihr müsst ja nicht zuhören, wenn ich trinke. Ich wollte gerade sagen, ich finde halt, dass die Entscheidung, einen Hund zu sich zu holen, ist halt, wie du eben meintest, was sehr, sehr, sehr Emotionales. Du bist halt, ich kann diesen Wunsch und dieses Bedürfnis halt einfach so gut teilen, ne? Und umso größer ist dann der Fall nachher, wenn es halt gar nicht so wird, wie du dir das vorgestellt hast. Und deswegen gebe ich dir halt komplett recht, dass es halt so richtig wichtig ist, wenn man noch die Wahl hat oder das sich noch aussuchen kann. Und vielleicht hören auch jetzt einfach viele Menschen zu, die gerade auch in diesem Prozess sind, den richtigen Hund auszuwählen. Weil genau was du eben meintest, für einen Menschen, der selber unsicher ist oder auf Stress empfindlich reagiert oder mit so sozialen Problemen in Interaktion mit anderen Menschen vielleicht auch einfach wirklich belastet ist, dann sich wirklich auch den richtigen Hund auszusuchen, weil es ist ja nicht so, als gäbe es den da draußen nicht, den Hund. Wir haben ja eine Rassenvielfalt, das ist ja der helle Wahnsinn. Und es gibt natürlich auch Hunde, wo man genau weiß, die sind stressresilienter und die sind, die übernehmen auch nicht sofort die Führung, wenn die merken, dass du es nicht tust. Es muss halt gucken, wen du dir da ins Haus holst. Und ich glaube, der größte Fehler, den wir tun können, ist, uns den süßen Hund zu nehmen. Den hübschen Hund, den Hund, den der eine hat oder der andere hat oder den Hund, den man jetzt vielleicht auch schnell bekommt oder der eine Hund, der nicht so viel hart oder so ein nettes Fell hat und bla bla bla. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir machen können. Konzentrieren wir uns doch einfach mal 100% auf das Wesen der Hunde, auf ihre Stärken und Schwächen. Und das Internet ist hier ja natürlich auch schon eine Hilfestellung. Man kann sich auch beraten lassen bei Profis. Man kann also wirklich, find mal heraus, was bist du für ein Mensch und welcher Hund ist das Richtige für dich? Und trotzdem wird der Hund dich herausfordern und trotzdem wirst du arbeiten müssen und trotzdem kommen unvorhergesehene Dinge. Aber es ist halt besser, der Hund ist nah an dir dran als Kilometer weit weg und ihr müsst das alles noch irgendwie zusammenbringen. Und ein Hund, der super gerne Führung übernimmt und die ganze Welt beherrschen will, geführt von jemandem, der einfach überhaupt gar nicht gerne Führung übernimmt, wird halt oft ein Problem. Und dann war der vielleicht aber super süß. Und das, da gebe ich dir halt völlig recht, schaut ganz genau vorher, was ihr für Menschen seid und welche Hunde dazu passen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Folge und für den Hundemoment der Woche und so vieles. Und deshalb freue ich mich auch auf die nächste Woche. Und da geht es dann nochmal um Kinder und Hunde und um was da alles so passieren kann. Ich habe einen schönen Hundemoment der Woche nicht.
Nee. Ich habe ja noch eine Woche Zeit.
Ich habe noch eine Woche Zeit. Vielleicht kommt noch ein besserer.
Vielleicht kommt da was. Dann bis nächste Woche, Mike.
Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.